Wenn man mit den Fingern darauf zeigen muss, dann war es kein gutes Stück. Ich meine, wenn man sich so didaktisch verhalten muss, die Programmidee dem Publikum vermitteln muss, ist das schlecht. Ich finde doch ganz gut, wenn die Leute eben nicht wissen, was dann kommt. Von Müller, von Kafka oder von Hölderlin oder von sonst wem. Dann ist man offener. Denn jeder hat eine Klischeevorstellung bei einem Namen.
Bruchstücke. Ein Hölderlin-Alphabet. Hörspiel von Frank Witzel. Und als wir aus dem Hotel kamen, war der Himmel schon schwarz, die Luft eigenartig stechend, die Pflastersteine blank poliert vom Wind, die Wände des Stifts aschfahl. Ein Mann stolperte vor uns. Wir versuchten, ihn zu stützen. Er lallte, dass schon wieder ein Schreiner umgekommen sei.
Ertrunken!
Schon wieder jemand das Hoftor aufgelassen.
Sperrangelweit!
Die Kartenabreißerin im Kino in der Lichtbadstraße die Pforte zuzeitig geschlossen habe.
8:02.
Zwei Dachpfannen hintereinander auf den Marktplatz gestürzt und dort entzweigesprungen seien.
In Sekundenabstand.
Und er um sein Seelenheil fürchten müsse. Einfach der Umstände wegen. Gar nicht, weil er selbst es nicht aushielte, weil, wenn er etwas gelernt habe, dann auszuhalten, was aus seinem Inneren nach oben steige, das würde ihm gelingen mittlerweile, während das allerdings, was von außen auf ihn einstürze, das allerdings, ja, sagten wir, und schoben ihn dabei unauffällig immer weiter die Straße hinauf. Ja, das können Sie, das sehen wir, das merken wir. Er aber ließ sich nicht ablenken, sondern riss sich stattdessen von uns los und taumelte in eine schmale Gasse, an deren Ende man verschwommen einige Lichtreflexe auf dem Wasser des Neckars erkennen konnte.
Ich wartete im Gang, wie mir geheißen, ging den Gang im Halbdunkeln auf und ab, schaute die schmucklosen Wände an, ob ich nicht vielleicht etwas entdecken würde, das mich für einen Moment ablenken könnte. Denn ich hatte das Handy schon ausgeschaltet, wie mir geheißen. Hatte 1,5 Stunden vorher nichts mehr gegessen, wie mir geheißen, hatte mir aus eigenem Antrieb noch einmal die Fingernägel kurz geschnitten und natürlich keinen Schmuck angelegt, kein Make-up aufgelegt, den Mantel bereits über dem Arm.
Als wir am nächsten Tag nach dem Frühstück das Zimmer geräumt hatten und unten an der Rezeption standen und auf die Rechnung warteten, fiel mir eine Ansichtskarte aus dem Drehständer auf, weil ich das Motiv im Gegensatz zu den anderen Karten nicht ausmachen konnte. Vielleicht ein Brunnen mit einem Sternwürfel drauf, vielleicht auch eine Hütte oder Waldvasen uneingeebnet, Orchis und Orchis einzeln. Ich nahm die Karte schließlich heraus und las auf der Rückseite Erinnerung an schwimmende Hölderlin-Türme, Möwen umschwirrt. Im selben Moment stolperte draußen der Mann vom Vorabend vorbei. Die gläserne Eingangstür glitt auf und ich konnte hören, wie er allem Anschein nach noch immer betrunken, sagte:
Käme ein Mensch. Käme ein Mensch zur Welt. Heute. Mit dem Lichtbart der Patriarchen. Er dürfte nur lallen und lallen. Immer, immer zu.
Karl Rahner, das fällt mir in dem Zusammenhang gerade ein, hat gesagt, ich kann das jetzt nicht wörtlich zitieren, aber ungefähr vom Sinn her, der gläubige Christ der Zukunft wird entweder ein Mystiker sein oder jemand, der etwas erfahren hat. Oder es wird ihn schlicht und einfach gar nicht mehr geben.
Ja, ja, und die Schönheit wird konvulsiv oder eben gar nicht sein. Wie auch immer. Ich wurde schließlich reingebeten nach vielleicht einer halben Stunde. Aber genau könnte ich das nicht sagen, denn ich hatte das Zeitgefühl verloren, da draußen auf dem kahlen Gang. Hinter der Tür kam erst eine schmale Diele mit einer Garderobe, dann das Sprechzimmer. Alles ganz anders, als ich es mir vorgestellt hatte. Keine Teppiche an der Wand, keine Räucherstäbchen, keine Glaskugel. Gut, die Fenster waren abgehängt. Mit dünnen, beinahe transparent-violetten Stoffbahnen, die vom Luftzug des milden Spätnachmittags leicht bewegt wurden. Ansonsten alles klar, weiß. Keine verstaubten alten Folianten, diskrete, indirekte Beleuchtung. Ein Glastisch, hinter dem sie saß, in einem langen Gewand, Eierschallfarben. Den Blick gesenkt, konzentriert. Vor sich einige Tarotkarten und verschiedene Berechnungen von aktuellen und vergangenen Konjunktionen.
A wie Anapha. A wie apophatisch. A, vor allem im Spätwerk, wie Anakolut. A, ganz generell allein für sich, als Beginn, in dem sich das Ende bereits abzeichnet, im Alpha Privativum. Weil wir doch ohnehin das wiederhergeben müssen, was wir uns mühsam angeeignet haben.
Und A, wie Apoll, natürlich.
Und wie Antitheos. Wo einer in Gottes Sinne wie gegen Gott sich verhält und den Geist des Höchsten gesetzlos erkennt.
Wenn es wahr ist, was Paul Valéry vom Gedicht sagt, das Gedicht, dieses ausgehaltene Zögern zwischen Klang und Sinn, dann ist das Hören auf das Gedicht und gar das Vordenken in ein Hören noch zögernder als das Gedicht selbst. Indes hat solches Zögern seine eigene und hohe Bestimmtheit. Es ist kein bloßes Schwanken.
Das geht ganz tief in, wenn man die Philosophie als eine, wie soll man sagen, abstrakte Form der Reflexion über das Leben nimmt, sondern es geht wirklich bis, glaube ich, in die Knochen, in Heideggers Knochen hinein. Also Hölderlin ist gewissermaßen Heideggers Knochendichter.
Später im Auto. Wir mussten einen Umweg fahren durch die Stadt wegen einer Sperrung. Ein Bombenalarm, wobei niemand genau wusste, ob sie wieder mal bei Bauarbeiten eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg ausgegraben hatten oder es etwas Aktuelles war, irgendein stehengelassener Koffer auf einem Bahnsteig. Sah ich ihn dann noch einmal, den Mann vom Vorabend, den Mann vom Vormittag, wie er den schmalen Gehsteig neben der Stadtmauer entlang ging, ungerührt, obwohl ihm die Autos ziemlich nahe kamen und er immer noch schwankte, immer noch etwas vor sich hin sagte, was ich aber aus der Entfernung und über den Verkehrslärm hinweg nicht hören konnte, obwohl ich das Fenster herunterließ.
Montag, den 16. August 20. Heute Morgen wieder B26. Das heißt, das Zimmer war besetzt, sodass Herr Doktor mich in sein Privatkabinett nahm. Assoziationen. Kindlich durchaus. Sonderbar seien nur die Schlangenassoziationen. Auf Hütte, Adler, Kamin, Schlange. Dann weiterarbeiten am Vaterkomplex, den ich schon die früheren Male angedeutet habe. Es hat mich gefreut, dass ich bewusst assoziiere, logisch, sprachlich oder klanglich. Zuerst die Reizwörter mit einmaliger Assoziation und Zeitkontrolle, dann wiederholende Wörter ohne Zeitkontrolle. Dann Anhören einer Wortreihe und Frage, welche behalten wurden. Klammer, Vater, Reue, Braut, Genuss, Zusammenstellung des Arztes.
B wie Blödigkeit und wie Benjamin. Wenn Walter Benjamin in seiner Analyse der Gedichte Dichtermut und Blödigkeit Novalis mit dem Satz zitiert:
Jedes Kunstwerk hat ein Ideal a priori, eine Notwendigkeit, bei sich da zu sein.
Dann versteht er das als die Erfüllung einer selbstgestellten Aufgabe. Die Tragik des Dichters heute besteht darin, dass er weder eine Aufgabe erfüllen, noch sich selbst ernsthaft eine Aufgabe stellen kann.
Wir fragen, was lässt ihn denn noch Dichter sein? Wir antworten, wir wissen es nicht.
Was nicht bedeutet, dass wir die Frage nicht zu beantworten wüssten, sondern dass wir nicht wissen, ob diese Frage überhaupt zu beantworten ist.
Wir fragen, ist eine Frage nur dann eine Frage, wenn sie sich beantworten lässt? Oder nicht vielmehr nur dann eine Frage, wenn sie sich nicht beantworten lässt? Denn nur die unbeantwortbare Frage bleibt Frage, während sich alle anderen Fragen in Antworten auflösen.
B wie Bewusstsein.
Oder eben Bewusstseinstrübung.
B wie Besinnung.
Oder eben Besinnungslosigkeit.
Oder B wie blutige Boten.
Wir fragen, blutige Boten oder blutige Loden oder blutiger Boden.
Blutige Boten.
Verweilung. Auch am vertrautesten nicht ist uns gegeben. Aus den erfüllten Bildern stürzt der Geist zu plötzlich zu Füllenden. Sehen sind erst im Ewigen. Hier ist Fallen das Tüchtigste. Aus dem gekonnten Gefühl überfallen hinab ins Geahndete weiter.
Ich stand einen Moment unschlüssig herum, weil sie mir keinen Platz anbot, noch nicht einmal aufsah. Schließlich setzte ich mich auf den Stuhl vor ihrem Tisch, worauf sie unmittelbar zu sprechen anfing, obwohl ich ihr noch keine Frage gestellt hatte. Sie doch gar nicht genau wissen konnte, was ich wollte, denn ich hatte am Telefon lediglich angedeutet, um was es ging. Ihre Stimme war angenehm. Allerdings verstand ich fast nichts von dem, was sie mir sagte.
Der Jupiter steht bei ihm im ersten Haus. Er hat ja Schütze-Aszendent, also Herrscher von 1 in 1. Das ist das Vaterländische, die große Idee, mit der er die Welt beglücken will. Während sich die Sonne 0 Grad 54 zwischen Fisch und Widder, 3. und 4. Haus befindet, also zwischen dem Ende der Erfüllung und dem unbedarften Anfang. Allerdings mit einer Venus-Konjunktion, die die Sonne nach 3 reinzieht und festhält. Es ist also die Frau, die ihn zum Dichter macht, Diotima. Und diese Konjunktion erklärt auch den Satz: Auf der Erde unter Menschen kann die Sonne, wie sie relativ physisch wird, auch wirklich relativ im Moralischen werden. Während der Saturn oben im 8. Haus im Krebs steht und mit der Venussonne und dem Aszendenten ein Trigon bildet. Der Saturn befindet sich ja im Krebs, im Exil. Es ist also kein starker Saturn, markant, aber nicht zu zerstörerisch. Allerdings ist er Ziel der Entwicklung, während Jupiter wie ein Göttergeschenk am Anfang steht. Zudem gibt es noch ein zweites Trigon mit Neptun, Pluto und Uranus. Dabei sind Pluto und Mond beinahe deckungsgleich. Tja, und bei so einer engen Konjunktion kann sich das persönliche Gefühl, das Gefühl zu sich, nur schwer entfalten. Zusätzlich steht der Mond im Steinbock ebenfalls im Exil. Saturn und Mond sind sozusagen vertauscht.
Man darf auch nicht vergessen, dass selbst jemand wie Abi Warburg, gut, das war die Zeit seiner Krise, aber dennoch, dass er durch die Straßen von Hamburg lief und nach Kindern Ausschau hielt, die Merkmale des Saturn im Gesicht trugen, um ihnen Schokolade zu geben, weil er damit den erdrückenden Einfluss des Saturn auf sie etwas mildern wollte.
Wir fragen, lässt sich der erdrückende Einfluss des Saturn bannen?
Doch in den Abgrund, sagen die Sänger sich, habst du den heiligen Vater, den eigenen, einst verwiesen. Und es jammere drunten, da, wo die Wilden vor dir mit Recht sind, schuldlos der Gott der goldenen Zeit schon längst, einst mühelos und größer wie du. Wenn schon er kein Gebot aussprach und ihn der Sterblichen keiner mit Namen nannte. Herab denn!
Diese Gedichte wollen nicht Gegenstände sein, über die wir reden oder mit denen wir philologisch oder wie auch immer philosophisch umgehen, sondern sie wollen schon mehr. Sie wollen mehr von uns. Sie wollen schon auch einen gewissen Gehorsam. Ich weiß, dass auch das ist das ein Wort, das mit dem Hören und der Zugehörigkeit zusammenhängt. Horchen, gehorchen.
Die Pforten der Schulen gingen auf und die Kinder strömten heraus.
Auf dem Heimweg kam ich an einer leerstehenden Tanzschule vorbei mit altem Laub auf einem staubverwehten Aufgang.
Der Himmel mit den schweren Wolken schien sich nach innen zu klappen. Die Autos vor uns wie blank polierte Käfer.
Ich kam gar nicht auf die Idee, nach oben zu schauen. Sonne, Mond, Jupiter, Saturn, das waren nur noch kleine Zeichen, verschwommen. Und ich dachte, ob er wohl schwarze Tinte benutzt hat oder blaue?
Hölderlin hatte angefangen, Gedichte zu schreiben. Doch die leidige Armut zwang ihn, als Erzieher in ein Haus nach Frankfurt am Main zu gehen, damit er sein Brot verdiene. Hierin ist die große, schöne Seele in der gleichen Lage wie der Handwerksmann. Verkaufen musste er den leidenschaftlichen Hang nach Freiheit, unterdrücken den königlichen, kolossalischen Stolz. Der harten Notwendigkeit Folge war ein Krampf, eine gefährliche Erschütterung im Innern. In ein hübsches, elegantes Gefängnis begab er sich.
Wobei die nicht ganz unberechtigte Vermutung besteht, Robert Walser wiederum habe sein eigenes Leben ab einem gewissen Punkt nach Hölderlin ausgerichtet. Also natürlich, um genau zu sein, vor allem seine letzten Jahre ausgerichtet, nach den letzten Jahren Hölderlins. Bei Hölderlin waren es ja immerhin noch 36 und bei Walser exakt genauso viel, ohne dass er zumindest gegen Ende tatsächlich psychisch krank gewesen wäre.
Was manche übrigens auch von Hölderlin behaupten.
Och, es gefiel mir im Krankenzimmer ganz gut. Man liegt wie ein gefällter Baum da und braucht kein Glied zu rühren. Alle Wünsche schlafen, wie vom Spielen müde gewordene Kinder, ein. Man fühlt sich wie in einem Kloster oder wie in einer Vorhalle zum Tod. Wozu mich operieren lassen? Mir war es wohl genug so. Nur wenn die Mitpatienten zu essen bekamen und ich nichts, wurde ich ein bisschen giftig.
Ich bin überzeugt, dass Hölderlin die letzten 30 Jahre seines Lebens gar nicht so unglücklich war, wie es die Literaturprofessoren ausmalen. In einem bescheidenen Winkel dahin träumen zu können, ohne beständig Ansprüche erfüllen zu müssen, ist bestimmt kein Martyrium. Die Leute machen nur eines daraus.
Ich muss dir schreiben, lieber. Mein Herz hält das Schweigen gegen dich nicht länger aus. Nur noch einmal lass meine Empfindung sprechen vor dir. Dann will ich, wenn du es besser findest, gerne, gerne still sein.
Nur paar Worte. Ich schreibe ihnen wohl morgen wieder. Heute schreibe ich nur meinetwegen. Nur um etwas für mich getan zu haben. Nur um den Eindruck ihres Briefes ein wenig von mir fortzuheben. Er säße sonst auf mir, Tag und Nacht.
Wie ist es nun, seit du fort bist, um und in mir alles so öde und leer? Es ist, als hätte mein Leben alle Bedeutung verloren. Nur im Schmerz fühle ich es noch. Wie lieb ich nun diesen Schmerz, wenn er mich verlassen und es wieder dumpf in mir wird? Wie suche ich ihn mit Sehnsucht wieder? Nur meine Tränen über unser Schicksal können mich noch freuen. Im offenen, freien Feld ist es mir noch am besten und ich sehne mich beständig hinaus, wo ich den lieben Feldberg sehe, der dich, böser, wie eine Wand sanft aufhält, dass du mir nicht weiter entfliehst.
Trotz allem aber ist das Schreiben doch gut. Mir ist ruhiger als vor 2 Stunden mit ihrem Brief draußen auf dem Liegestuhl. Ich lag dort. Einen Schritt von mir war ein Käfer auf den Rücken gefallen und war verzweifelt, konnte sich nicht aufrichten. Ich hätte ihm gern geholfen. So leicht war ihm zu helfen. Eine offenbare Hilfe konnte man durchführen mit einem Schritt und einem kleinen Stock. Aber ich vergaß ihn über ihrem Brief. Ich konnte auch nicht aufstehen. Erst eine Eidechse machte mich wieder auf das Leben um mich aufmerksam. Ihr Weg führte sie über den Käfer, der schon ganz still war. Es war also, sagte ich mir, kein Unfall gewesen, sondern ein Todeskampf. Das seltene Schauspiel des natürlichen Tiersterbens. Aber als die Eidechse über ihn hinweggerutscht war, hatte sie ihn damit aufgerichtet. Zwar lag er noch ein Weilchen todstill, dann aber lief er wie selbstverständlich die Hausmauer hinauf. Irgendwie bekam ich wahrscheinlich dadurch auch ein wenig Mut wieder, stand auf, trank Milch und schrieb ihnen.
Noch könnte ich mich nie beruhigen, wenn ich denken müsste, dass ich dich ganz der Wirklichkeit entrückt, du dich mit meinen Schatten begnügen wolltest, dass du durch mich vielleicht deiner Bestimmung verfehlt, wenn ich von dir darüber gar nichts mehr hörte und beruhigt würde. Wann es sein muss, dass wir dem Schicksal zum Opfer werden, dann versprich mir, dich frei von mir zu machen und ganz zu leben, wie es dich noch glücklich macht. Du nach deiner Erkenntnis deine Pflichten für diese Welt am besten erfüllen kannst und lass mein Bild kein Hindernis sein. Nur dieses Versprechen kann mir Ruhe und Zufriedenheit mit mir selbst geben.
Vor einigen Jahren war ich viel im Seelentränker. Ich ruderte hinauf und fuhr dann ganz ausgestreckt mit der Strömung hinunter, unter den Brücken durch. Wegen meiner Magerkeit mag das von der Brücke aus sehr komisch ausgesehen haben. Jener Beamte, der mich eben so einmal von der Brücke sah, fasste seinen Eindruck, nachdem er das Komische genügend hervorgehoben hatte, so zusammen. Es hätte so ausgesehen wie vor dem jüngsten Gericht. Es wäre wie jener Augenblick gewesen, da die Sargdeckel schon abgehoben waren, die Toten aber noch still lagen. Einen kleinen Ausflug habe ich gemacht und war 3 Tage fast unfähig vor Müdigkeit etwas zu tun, selbst zu schreiben. Nur gelesen habe ich den Brief. In der Meinung, dass solche Prosa natürlich nicht um ihrer selbst willen da ist, sondern eine Art Wegzeiger. Auf dem Weg zu einem Menschen, auf einem Weg, auf dem man immer glücklicher weitergeht. Bis man in einem hellen Augenblick erkennt, dass man ja gar nicht weiterkommt, sondern nur in seinem eigenen Labyrinth noch umherläuft. Nur aufgeregter, verwirrter als sonst. Aber jedenfalls, das ist keine gewöhnliche Schreiberin, die das geschrieben hat. Ich habe danach zu ihrem Schreiben fast so viel Vertrauen wie zu ihnen selbst.
Es war nur ein herabgefallener Ast.
Es war nur das Hoftor, das sich in den Angeln bewegt.
Es war nur der Kahn, der ans Ufer schlägt.
Die zum Fällen markierten Bäume.
Die verregneten Gassen.
Der vergessene Sonntagsspaziergang.
Der ausgehaltene Sonntagnachmittag.
Der erschöpft erwartete Sonntagabend.
Die Nacht.
Der Geist verklärt. Dunkle Nacht. Des Grabes Stille. herab dein Todesengel kam und den Jammernden, den Flehenden aus ihrer Mitte nahm. Tränend kann ich aus dem Staube zu dir blicken. Nimm es an, das Opfer. Mehr vermag ich nicht.
Was Heidegger dann aus Hölderlin macht, das ist eben tatsächlich von einer solchen Obsession oder fast schon Identifizierung bestimmt. Natürlich kannte er diese Dichtung überaus also gut, nicht wahr? Man muss daran erinnern, er hat sich begraben lassen mit dem vierten Band der Hellinggradschen historisch-kritischen Ausgabe, nicht wahr? Also da hat er ein Vorzugsexemplar und das hat er mit in sein Grab hineingenommen. An seinem Grab wurden Hölderlin-Verse verlesen. Ja, er ist auf einem christlichen Friedhof begraben, aber er hat vorher entschieden und gesagt, und es wurde ihm auch zugestanden, dass dort Hölderlin verlesen wird. Das sagt natürlich einiges oder vieles und in diesem Sinne ist das Verhältnis wahrscheinlich wirklich nicht rationalisierbar.
C wie Kasimir Ulrich Böhlendorf.
Oder wie Charlotte von Kalb.
Böhlendorf, Verfasser des Puff- und Modejournals eines Unschuldigen, war 5 Jahre jünger als sein Freund Hölderlin. Dennoch verfällt er zur selben Zeit wie Hölderlin dem Wahn. Während Hölderlin für den Rest seines Lebens in einem Turmzimmer sitzt, kann Böhlendorf nicht mehr sesshaft sein. Er irrt noch 20 Jahre durch die Welt und nimmt sich schließlich das Leben.
Charlotte von Kalb war die Geliebte Schillers. Schiller vermittelt Hölderlin als Hauslehrer für ihren 10-jährigen Sohn. Hölderlin kommt mit dem Jungen nicht zurecht und so trennt man sich nach 1,5 Jahren. Von Kalb ist dann später noch mit Jean-Paul liiert.
Kalbs Mann hat sich übrigens am Dienstag nach Ostern 1806 im Münchner Gasthaus zum Goldenen Hahn ebenfalls das Leben genommen, mit einer Pistole, nachdem er einen großartigen Konkurs hingelegt hatte. Und auch ihr Sohn, obwohl ich mir da nicht ganz sicher bin, ob es der Sohn ist, den Hölderlin unterrichtet hat, oder ob sie noch weitere Söhne hatte, denn später wird nur noch von einer Tochter berichtet, wie dem auch sei. Einer ihrer Söhne, oder eben ihr Sohn, beging ebenfalls Selbstmord.
Während Hölderlin Anfang des 19. Jahrhunderts langsam in den Wahnsinn gleitet, erblindet Charlotte völlig. Beide sterben, 50 Jahre nach ihrer ersten Begegnung, innerhalb eines Monats. Charlotte von Kalb am 12. Mai und Friedrich Hölderlin am 7. Juni 1843.
Nachdem sie Jahre umgeben waren von Finsternis.
O Kinderarm, Bekanntes, unbekannt nicht kommt ihr begehrend. Denn, ich weiß es wohl, all seid ihr krank. Und so, dass euer keiner krank ist wie ich. Denn euer Leiden kommt auf einen, der allein ist bei ihm selber, auf keinen anderen nicht. Und meine Seele beklagt die Stadt zugleich und mich und dich. Nicht vom Schlafe weckt ihr schlafend mich. Ihr wisset aber, dass ich viel geweint, viel Sorgenwege auf Irren bin gekommen. Was aber wohl erforschend ich erfand, ich hab es ausgeführt, das eine Mittel. Den Sohn Menökeus, Kreon, meinen Schwager, sand ich zu Phobos Häusern, zu den Pythischen.
Bekanntes fragt ihr.
Schauen möge, was ich tun.
Unbekanntes nicht kommt ihr begehrend.
Diese Stadt zu retten.
Denn das weiß ich. Krank seid ihr. Und so, dass euer keiner krank ist wie ich. Denn euer Leiden, dein und deines, geht auf einen, der allein ist bei ihm selber. Ich trag das Ganze, dich und mich, die Stadt. Und nicht vom Schlafe weckt ihr mich, nicht schlafend. Und wisst, viel weinend, dass ich mehr geweint, weinend um mehr, viel Sorgenweg gegangen. Was aber wohl erforschend ich erfand, ich hab es ausgeführt, das eine Mittel. Den Sohn Menökeus, Kreon, meinen Schwager, sandt ich ins Haus, ins Delphische, dem Gott, dass selbst er schauen möge, was ich tun, was sagen soll, um diese Stadt zu retten.
Wir von der Peter-Weiß-Brigade stimmen dir ganz ausdrücklich zu, lieber Heiner Müller, dass du Hölderlin Sophokles die Seele rausgestrichen hast.
Die Seele, wie bei Hölderlin, verwässert nur den schönen Sinn.
Was unzerstörbar, entzückend und ewig jung, das befindet sich zwar in unserer Brust, ist aber nicht ein metaphorisch Ding, das nie einer sah, sondern die reale Solidarität der Arbeiterschaft.
Das ahnte Hölderlin zweifellos. Nur konnte er dieser Ahnung noch keinen Ausdruck verleihen.
Jahrzehnte mussten ins Land ziehen, bis wir in unserem Schauspiel um einen sozialistischen Hölderlin von innen bittend den 25-jährigen Marx im Sterbejahr von Hölderlin zu diesem ins Turmzimmer gebracht und damit beide endlich miteinander haben versöhnen können.
In diesem Zusammenhang könnte das passen, was Pierre-Jean Jouve einmal ungefähr folgendermaßen formuliert hat. Hölderlin, unglücklich umherirrend zwischen den Göttern, die nicht mehr und denen, die noch nicht sind. Doppelte Abwesenheit. Er begibt sich in die Einsamkeit, um die Zukunft zu erwarten. Es ist die prophetische Abkapselung, die die Zeit ankündigt, die die Zeit erschafft.
Wir fassen zusammen. Prophetische Abkapselung, doppelte Abwesenheit, unglücklich umherirrend.
Ungefähr so, ja, durchaus. Marx findet den Zugang zu Hölderlin, weil er Hölderlins Götter nimmt und deren Existenz vom Himmel in das Zentrum der Erde verlagert und damit aufhebt.
Marx.
Dem konnte sich Hölderlin unmöglich verschließen.
Marx.
Ganz unmöglich. Es brachte seine Gedankenwelt zum Zerspringen.
Marx.
Weshalb Hölderlin am Schluss bei Weiß ebenfalls seine Rolle sprengt und über sich in der dritten Person in eine Art Metaebene spricht.
Weiß.
Ja, wir haben die Gestalt des Hölderlin so angelegt, dass er sich drin befindet und bewegt, als spiegle er nicht nur vergangene Tage, sondern als ob die gleichen Aufgaben er vor sich habe.
Weiß!
Aber ist solch eine Aussage nicht geradezu prototypisch für den schizophrenen Charakter, den Peter Weiß dem Hölderlin doch gerade austreiben wollte? Ich meine, frisst hier nicht das epische Theater seine eigenen Dichter, indem es ihnen ihre Grundlagen entzieht?
Weiß Marx?
Die Grundlagen des epischen Theaters sind der dialektische Materialismus. Karge Bühne, helle Beleuchtung, Brechtgardine und vor allem Schauspieler, die immer nur das verkörpern, was sie selbst am allerwenigsten sind.
Marx Weiß!
Thomas Mann hat es ja genau umgekehrt formuliert, als er, ich kann mich da jetzt nicht Wort für Wort dran erinnern, aber in etwa sagte, Deutschland wird sich erst dann gefunden haben, wenn Karl Marx den Friedrich Hölderlin gelesen haben wird.
Nichts anderes machen wir von der Peter-Weiß-Brigade, indem wir nämlich Publikum sind im Dichter. Mit uns und Marx kann Hölderlin überhaupt erst das schreiben, wozu ihm zuvor die Möglichkeiten fehlten.
Durch die Analyse eben jener Bedingungen zur Möglichkeit der Revolution ist es uns gelungen, die falsch gebündelten Kräfte des frühen Idealismus in einen quasi realen Sozialismus zu überführen.
Und weg, ihr Zweifel, quälendes Seelengift. Hinweg! Der Seele Jubel ist Ewigkeit. Und ist das nicht? So mag noch heute Tod und Verderben des Lebens große Gesetze niedertrümmern. So mag der Sohn in seinem Elend Vater und Mutterherz durchbohren. Mag ums Brot die Armut Tempel bestehlen. So mag das Mitleid zu Tigern fliehen. Zu Schlangen Gerechtigkeit und Kannibalenrache des Kindes Brust entflammen. Und Banditentrug im Himmelsgewande der Unschuld wohnen. Der Seele Jubel ist Ewigkeit.
Also wenn diese beiden sich in dieser Form sehr, sehr nahe kommen, dann ist es in der Tat so, dass Hölderlin natürlich nicht diese nihilistische Konsequenz gezogen hat, wie der andere Protestant Nietzsche, sondern dass Hölderlin die Rede von den Göttern fortgesetzt hat und dass er die Abwesenheit der Götter nicht als ein Phänomen des Nihilismus erfahren hat, sondern dass er an der Hoffnung einer Rückkehr, einer neuen Form des Göttlichen in seiner Sprache festgehalten hat.
D wie Diotima oder D wie Dichter.
E wie Eleanor Rigby. All die einsamen Leute, wo kommen die bloß her? All die einsamen Leute, mag die denn keiner mehr?
E wie Empedokles. Ebenfalls einsam, wenn auch auf ganz eigene Weise.
Niemand konnte etwas über seine Geburt sagen oder woher er kam. Es heißt lediglich, dass schon sein Vater, von dem man sonst nichts weiter weiß, den gleichen Namen trug, was wohl heißen soll, dass er sein eigener Sohn war, so wie es sich für einen Gott geziemt. Seine Schüler behaupten allerdings, dass er zuvor bereits 4 Existenzen in unserer Welt durchlief. Pflanze war, Fisch, Vogel und Mädchen.
Er trug einen Purpurmantel, auf den seine langen Locken fielen, und um seinen Kopf hatte er ein Band aus Gold. An den Füßen bronzene Sandalen, zudem aus Wolle und Lorbeer geflochtene Girlanden. Durch Handauflegen heilte er die Kranken. Stand er auf einem Wagen und rezitierte seine Verse, so hielt er den Kopf gen Himmel gewandt. Menschenmassen folgten ihm, wohin er auch ging, und warfen sich ihm zu Füßen, wenn er davon sprach, dass die alten Götter wiederkehren, sobald die Menschen ihre Seelen wandelten. Da diese Welt ein Produkt des Hasses und ihre Zerstörung ein Akt der Liebe sei.
Lange Locken, Purpurmantel, Menschenmassen folgten ihm. Seele wandelt, Liebe nichtet, Hass gebiert, die Massen folgten ihm.
In Nürtingen vereinigte er 2 Flüsse zu einem dritten. Und vom Buckleder Kapf aus gebot er einem Sturm Einhalt, weshalb man ihm zu Ehren einen Tempel errichtete und Münzen prägen ließ, die sein Profil gegenüber dem des Apolls zeigten.
Das rief eine Reihe von Neidern auf den Plan, die sagten, er verstünde sich auf Totenbeschwörung und die Zubereitung von Pflanzen, um Menschen dem Wahnsinn zu überantworten.
Tatsächlich saß er einmal in einem Gasthaus in Tübingen, als ein wahnsinniger Einzeltäter mit erhobenem Schwert hereinstürmte und die Anwesenden mit dem Tod bedrohte. Da streckte er seine Arme gegen ihn aus und rezitierte die Verse Homers vom Mittel gegen Kummer und Groll und aller Leiden Gedächtnis, sodass jener wie erstarrt in seiner Bewegung innehielt und nicht länger wusste, was gewesen war sein Begehr.
Kummer, Groll, Gedächtnis sein, vom Tod bedroht hereingestürmt.
Panthea, eigentlich der Artemis geweiht, floh deren Tempel und weihte sich ihm. Als aus Asien ein Pesthauch herüberstrich und viele erfasste, darunter auch sie, die zu seinen Füßen fiel und nicht länger atmete. Da ließ er ihre bereits steifen Glieder einreiben mit einem Sud und rezitierte dunkle Verse und hieß sie 3-mal sich erheben und beim 3. Mal kehrte das Leben in sie zurück und sie stand auf und war dem Reich der Schatten entrissen.
Holterling kommt als Lazarus von den Toten, kehrt zurück und sagt, wie es ist.
Zum Dank gab ihr Vater Befehl, einen Tisch unter Pflaumenbäumen zu bereiten, mit Speisen aller Art und Wein. Und bis in die Nacht saß man beisammen im Fackelschein, während, wie üblich, einige Jünger wortreich das Schweigen ihres Herrn erklärten.
Da verloschen mit einem Mal sämtliche Lichter und eine ungehörte Stimme rief seinen Namen.
Hölderlin!
Als man erneut eine Flamme entzündete, war er verschwunden und nie mehr von einer Menschenseele gesehen.
Später allein fand sich am Rande des Scharnhäuser-Vulkans in Ostfildern eine bronzene Sandale.
Es gibt Übersetzungsfehler bei Hölderlin, die aber natürlich bei ihm sofort zu einer Konzeption werden. Und die ist dann interessant. Die Brechung dieses antiken Stoffs durch Hölderlin. Die Fehler kann man dann wiederverwenden, um den Stoff anders anzusehen. Ein Beispiel. Es gibt eine Stelle in der Hölderlin-Übersetzung, wo er formuliert, dass Ödipus sich frohlockend die Augen aussticht. Das ist ein schlichter Übersetzungsfehler. Das steht nicht drin bei Sophokles. Ich weiß jetzt nicht mehr, was da steht, aber es ist auf jeden Fall das Gegenteil. Da hat er eine Vokabel falsch übersetzt, aber damit kann man natürlich ungeheuer viel anfangen. Das ist ein ganzes Konzept, das ist ein philosophisches Konzept. Und diese Fehler waren mir das Interessanteste bei Hölderlin.
F wie Fehler.
Ungefähr 1000 Fehler sind Hölderlin im Sophokles unterlaufen.
Eine seltsame Mischung von Vertrautsein mit der griechischen Sprache und lebhaftem Erfassen ihrer Schönheit und ihres Charakters mit Unkenntnis ihrer einfachsten Regeln und gänzlichem Mangel an grammatischer Exaktheit.
Und F wie fromme Furcht.
Ließe sich denn aus Hölderlins Dichtung so eine Art philosophisches Konzept herauslesen? Das Gedicht Die Seele etwa trägt ja bei Hölderlin die Gattungsbezeichnung philosophisches Gedicht. Ist vielleicht bei Hölderlin Lyrik eine Form umgesetzter Philosophie mit anderen, mit ästhetischen Mitteln?
Ja, vielleicht könnte man sagen, Hölderlin fängt an, mit einer anderen Sprache zu sprechen, die weder bei Schelling noch bei Hegel noch bei Fichte noch bei Kant, all diese Leute, die ja damals noch gelebt haben, die er zuweilen auch zum Teil natürlich sehr gut persönlich kannte, Goethe und Schiller kommen noch hinzu. In diesem Kontext hat er sicherlich gedacht und er kannte auch all diese Sprachen, aber dann bricht da jedenfalls irgendwann, bei Hölderlin nicht bei dem frühen, aber etwas später, bricht eine ganz eigene Sprache aus. Und diese eigene Sprache kann man meiner Ansicht nach nicht mehr als eine Umsetzung von Philosophie, eines philosophischen Konzepts oder so etwas verstehen.
G wie Gestalt und Geist. Oder wie Ganymed, der schönste aller Sterblichen, von einem Adler in den Olymp entführt.
G wie Germanien, Gesang der Deutschen, Griechenland.
G wie Gegenstand.
Oder wie Gleichgewicht und Gesetz.
Wie Grund zum Empedokles. Oder Grund ganz allgemein.
G wie George, Stefan. Siehe dazu R wie Rettung der Kunst durch Reauratisierung. Einer der vielen, die sich ihren eigenen Hölderlin Homunculus schufen, um auf dessen Schultern in eine höhere Welt zu gelangen.
Oder G wie Gérard de Nerval. Geboren, als Hölderlin gerade dem Wahn verfiel, überkamen ihn später, Hölderlin war mittlerweile verstorben, immer wieder schwere Krisen. Er musste in Nervenheilanstalten und erhängte sich schließlich.
Er war wie Hölderlin ein immerwährender Übersetzer. Bereits mit 18 machte er sich an Goethes Faust.
G wie Geheimrat Goethe, den Hölderlin traf und nicht erkannte.
Es gibt die Theorie, dass Goethe, gerade weil er Hölderlin auf Distanz hielt, ein taugliches Vaterimago für ihn hätte abgeben können.
Und meine besternte Laute trägt die schwarze Sonne der Melancholie.
Der Geist, also im weitesten Sinne auch die Griechen, also die Bibel, das Christentum, all das steht da hinter ihm oder in, oder das ist gewissermaßen das Wasser, in dem er schwimmt.
H wie Hymne und Heimat.
Oder wie Hyperion.
In Hamlets erstem Monolog bezeichnet Hamlet seinen Vater als Hyperion und vergleicht ihn als gottgleich. Besonders im Verhältnis zu dem neuen Mann seiner Mutter, Hyperion to a Satyr. Seltsamerweise setzt Schlegel in seiner Übersetzung an die Stelle des Sonnengottes Hyperion den Apoll. Zwar auch eine Lichtgestalt als Phoibus Apollon, dennoch ein ganz anderes Kaliber.
Also gut, H wie Hamlet.
Beide, Hölderlin und Hamlet, haben den Vater verloren und miterlebt, dass die Mutter noch einmal heiratet. Schwachheit, dein Name ist...
Als das geschah, war Hölderlin noch relativ klein. Hamlet bereits ausgewachsen.
Wann ist man schon ausgewachsen als Melancholiker?
Themenwechsel. H wie Hauptwil.
Nach 2 Stunden sind wir in Hauptwil, wo Hölderlin um 1800 Hauslehrer bei der Familie Gonzenbach war. Gegenüber einem barockartigen Bürgerhaus, unter dessen Sonnenuhr der Spruch steht, wirket und wachet, solange es Licht, Die Stunden der Nacht künde ich nicht. Liegt der Gasthof zum Leuen. Wir bekommen vorzüglichen Kaffee und rezenten Tilsiter. Robert fragt mich.
Glauben Sie nicht, dass die Wirtin eine ehemalige Süddeutsche war? Ich vermute es nach ihrem Dialekt. Vielleicht hat Hölderlin Süddeutsche hierher gezogen.
Wollen wir uns die Hölderlin-Gedenktafel ansehen, die vergangenes Jahr angebracht wurde?
Nein, nein. Um solches Plakatgeschrei kümmern wir uns lieber nicht. Wie widerwärtig sind doch die Dinge, die sich demonstrativ als pietätvoll gebärden. Übrigens war ja Hölderlin nur eines der vielen Menschenschicksale, die sich hier abgespielt haben. Man darf über eine Berühmtheit nicht das Unberühmte vergessen.
Foucault bemerkt, es habe etwas für sich, dass die Herausgeber des Hölderlin-Jahrbuchs, dessen Bedeutung er für außerordentlich erachtet, keine psychoanalytischen Texte lesen und umgekehrt die Psychoanalytiker das Hölderlin-Jahrbuch nicht kennen.
Die Götter haben gewacht. Der Moment ist verloren. Das heißt, gerettet.
Foucault fragt sich, ob die erste depressive Episode, die Laplanche im Leben Hölderlins konstatiert, nicht auch auf äußere Ereignisse zurückgeführt werden könnte. Die allgemeine postkantianische Krise, die Spekulationen von Schlegel und Novalis, der Atheismusstreit und das ferne Donnergrollen der Revolution.
Foucault sagt, wenn ich mich recht erinnere, dass Hölderlin einen einzigartigen und exemplarischen Platz in der Literaturgeschichte einnimmt, nämlich die Verbindung zwischen dem Werk und der Abwesenheit des Werks darzustellen, zwischen den verschlungenen Pfaden der Götter und dem Verlust der Sprache.
Aber ich würde dem tatsächlich doch auch trotzdem noch einmal die Lanze brechen. Also vielleicht wäre es ein Vorschlag, es einmal zu versuchen, wirklich in dieses Wasser hineinzuspringen, also in ein Gedicht in dieser Form oder in eine Dichtung in dieser Form hineinzukommen, dann aber auch wieder fähig zu bleiben, dieses Wasser zu verlassen, aus ihm herauszusteigen. Aber einmal diese Erfahrung gemacht zu haben, sich einer Sprache oder einem Gedanken oder einem Kunstwerk in dieser Form ausgesetzt zu haben.
Wenn der Dichter einmal des Geistes mächtig ist, wenn er die gemeinschaftliche Seele, die allem gemein und jedem eigen ist, gefühlt und sich zugeeignet, sie festgehalten, sich ihrer versichert hat, wenn er ferner der freien Bewegung, des harmonischen Wechsels und Fortstrebens, worin der Geist sich in sich selber und den anderen zu reproduzieren geneigt ist, wenn er des Schönen, im Ideale des Geistes vorgezeichneten Progresses und seiner poetischen Folgerungsweise gewiss ist, wenn er eingesehen hat, dass ein notwendiger Widerstreit entstehe zwischen der ursprünglichsten Forderung des Geistes, die auf Gemeinschaft und einiges Zugleichsein aller Teile geht.
Am 7. Juni 1943, an des Dichters 100. Todestag, ist in Tübingen die Hölderlin-Gesellschaft gegründet worden. Von fern und nah waren viele Gäste gekommen. Die meisten hatten schon am Tage vorher, einem Sonntag, den Stuttgarter Veranstaltungen beigewohnt. Am Vormittag der Reichsfeier der NSDAP zu Ehren Hölderlin im Großen Haus der Württembergischen Staatstheater, bei der der Chef des Hauptkulturamts der NSDAP, Karl Zerf, sprach. Und abends der festlichen Neuinszenierung des Empedokles im Kleinen Haus. Der Gedenktag wurde in Tübingen eingeleitet durch eine Feier der Studentenschaft am Grabe des Dichters. Den Kranz des Führers legte Reichsstatthalter und Gauleiter Wilhelm Mohr nieder. Kränze der Reichsminister Dr. Goebbels und Dr. Lammers, des Reichsstatthalters in Württemberg, des württembergischen Ministerpräsidenten der Universität Tübingen.
Und zwischen der anderen Forderung, jener geistige Gehalt gar nicht fühlbar wäre, wenn diese nicht dem sinnlichen Gehalte, dem gerade nach auch den harmonischen Wechsel abgerechnet, auch bei der Gleichheit der geistigen Form, des Zugleich- und Beisammenseins verschieden wären. Dass ferner jener harmonische Wechsel, jenes Fortstreben, wieder nicht fühlbar und ein leeres, leichtes Schattenspiel wäre.
Bis jetzt sind mehr als 700 Anmeldungen bei der vorläufigen Geschäftsstelle der Gesellschaft eingegangen. Es ist wohl selbstverständlich, dass die Mehrzahl dieser Anmeldungen aus Akademikerkreisen kommt. Aber umso freudiger zu begrüßen, dass alle Schichten der Bevölkerung dabei vertreten sind und die Handarbeiter nicht fehlen. Ein besonders starker Widerhall klang uns von der kämpfenden Front entgegen. Ein paar Beispiele dafür. Ein Obergefreiter schreibt, der Krieg hat uns Soldaten Hölderlin sehr nahe gebracht. So wird die Gründung der neuen Gesellschaft gerade uns ein Herzensbedürfnis. Ein Oberst- und Regimentskommandeur? Ein Vorschlag. Klingt nicht der Name Gesellschaft im Zusammenhang mit Hölderlin sehr fremd? Wie wär's mit Bund der Hölderlin-Freunde oder etwa Hölderlin-Gemeinde?
Wenn die wechselnden Teile auch bei der Verschiedenheit des sinnlichen Gehalts nicht in der sinnlichen Form sich unter dem Wechsel und Fortstreben gleich bleiben, wenn er eingesehen hat, dass jener Widerstreit zwischen geistigem Gehalt, zwischen der Verwandtschaft aller Teile und geistiger Form, dem Wechsel aller Teile, zwischen dem Verweilen und Fortstreben des Geistes, sich dadurch löse, dass eben beim Fortstreben des Geistes, beim Wechsel der geistigen Form, die Form des Stoffes in allen Teilen identisch bleibe. Und dass sie eben so viel ersetze, als von ursprünglicher Verwandtschaft und Einigkeit der Teile verloren werden muss im harmonischen Wechsel.
Es ist in Zahlen nicht auszudrücken, wie viel Begeisterungsfähigkeit und Hochsinn sich erhalten. Wie viel der Veröstlichung, oft wertvoller junger Menschen, die seit Jahren durch den Schicksalskampf der Deutschen an die niederdrückende Umgebung dieser Front gebunden sind, sich durch die Beschäftigung mit den Werken unseres großen Dichters verhindern ließe. Hölderlin muss wirklich Gemeingut aller ideal denkenden Deutschen werden. Eine vornehme Kriegsaufgabe der Hölderlin-Gesellschaft wäre es, jedem deutschen Studenten ein Hölderlin-Brevier mit ins Feld zu geben. Was damit geschehen würde, kann nur der ermessen, der den deutschen Gebildeten aller Grade durch zwei Russland-Winter beobachten konnte.
Dass sie den objektiven Gehalt ausmache im Gegensatz gegen die geistige Form und dieser ihre völlige Bedeutung gebe. Dass auf der anderen Seite der materielle Wechsel des Stoffes, der das Ewige des geistigen Gehalts begleitet, die Mannigfaltigkeit desselben, die Forderung des Geistes, die er in seinem Fortschritt macht.
Ich bekenne mich in Ehrfurcht und Dankbarkeit zu Friedrich Hölderlin. Nicht als dem verträumten Schwärmer, der am Leben zerbrochen ist, sondern als dem heldischen Kämpfer um sein Werk.
Und die durch die Forderung der Einigkeit und Ewigkeit in jedem Moment aufgehalten sind, befriedige. Dass eben dieser materielle Wechsel die objektive Form, die Gestalt ausmache im Gegensatz gegen den geistigen Gehalt.
Ich bekenne mich zu Hölderlin. Nicht als zu dem im eigenen Ich untergangsselig Gefangenen, in dessen verzückten Fersen schon die Krankheit ihr furchtbares Gesicht erhebt, sondern als dem strengen und reinen Hüter und Erneuerer der deutschen Sprache, dem gläubigen Repräsentanten der Höhe und Heiligkeit des Dichteramtes, als eines Mundes der Volksseele, und eines Verkündigers der göttlichen Ordnung.
Wir bekennen uns zur verzückten Untergangsseligkeit.
Wenn er eingesehen hat, dass andererseits der Widerstreit zwischen dem materiellen Wechsel und der materiellen Identität dadurch gelöst werde, dass der Verlust von materieller Identität, von leidenschaftlichem, die Unterbrechung fliehendem Fortschritt ersetzt wird durch den immerfort tönenden, alles ausgleichenden geistigen Gehalt. Und der Verlust an materieller Mannigfaltigkeit, der durch das schnellere Fortschreiben zum Hauptpunkt und Eindruck durch diese materielle Identität entsteht, ersetzt wird durch die immer wechselnde idealische geistige Form.
Wir bekennen uns zu immerfort tönend, alles ausgleichend und immer zu wechselnd.
In einer Zeit der Zerrissenheit und Ohnmacht Deutschlands entzündete er die Fackel des Vaterlands. Und wenn sie auch seinen Händen früh entsinken musste, es waren Jünglinge, deutsche Soldaten, die das Feuer hüteten und weitertrugen in die Entscheidungsschlachten des deutschen Volkes.
Wir bekennen uns zur Zerrissenheit und zum Entsinken.
Wenn er eingesehen hat, wie umgekehrterweise eben der Widerstreit zwischen geistigem, ruhigem Gehalt und geistiger wechselnder Form, so viel sie unvereinbar sind, so auch der Widerstreit zwischen materiellem Wechsel und materiellem identischen Fortstreben zum Hauptmoment, so viel sie unvereinbar sind, das eine wie das andere fühlbar macht.
Zerrissenheit und Entsinken.
Und hat Friedrich Hölderlin auch nicht selbst die heiligen Waffen des Vaterlands tragen dürfen? So hat er uns doch die Heiligtümer, die Waffen des Worts geschmiedet, die sich in den zwei schwersten Kriegen der deutschen Geschichte wunderbar bewährt haben. Und die Soldaten zweier Weltkriege rufen ihm zu, dem Tatenarmen und Gedankenvollen, dem adligen Helden.
Heilige Zerrissenheit, adliges Entsinken.
Wenn er endlich eingesehen hat, wie der Widerstreit des geistigen Gehalts und der idealischen Form einerseits und des materiellen Wechsels und identischen Fortstrebens andererseits
sich vereinigen. In den Ruhepunkten und Hauptmomenten.
Ruhepunkt und Hauptmoment, heilige Zerrissenheit, adliges Entsinken.
Lange schon haben wir dich in unsere Reihen aufgenommen, wie du es so sehnlich dir gewünscht hast und wie es dir im Leben nicht erfüllt worden ist. Und in den Stahlgewittern aller Schlachten ist dein Herz mitten unter uns. Und in deinem Herzen das Herz des Vaterlandes.
Und in dem Herz das Herz des Herzens. Heilige Zerrissenheit, adliges Entsinken.
Und so viel sie in diesen nicht vereinbar sind, eben in diesen auch deswegen fühlbar und gefühlt werden, wenn er dieses eingesehen hat. So kommt ihm alles an. Auf die Rezeptivität des Stoffs zum idealischen Gehalt und zur idealischen Form. Ist er des einen gewiss und mächtig wie des anderen? Der Rezeptivität des Stoffs wie des Geistes? So kann es im Hauptmomente nicht fehlen.
Die Wolken zogen sich langsam über den Willen der Burschenschaften auf dem Hügel zusammen. Schräg neigte sich der erste Kirchturm. Dann der zweite. Die Straßen pressten sich enger an die Felswände, führten in Serpentinen erst hinauf, dann hinab und wieder hinauf und hinab. Zwei Schaukeln, leer. Eine Wippe, unbesetzt. Ein Klettergerüst, in dem sich eine letzte Abendwolke verfing. Eigenartige Linien im Sandkasten, als hätte jemand die Route unseres Ausflugs nachgezeichnet mit einem Stock. Und als wir um die Ecke bogen und meinten, die Stadt endlich verlassen zu haben, fanden wir uns auf dem Marktplatz wieder.
Banger Schauer fasst die trübe Seele, wenn sie jene Totenfreuden sieht. Schmerz, der ihr Gebein versehrt. Tausend missgunstvolle Lästerungen. Neue Tränen. Neuer Schmerz.
I. Wie das Individuelle. Vor allem die Apriorität des Individuellen.
Was kann man sich denn unter der Apriorität des Individuellen vorstellen? Hölderlin hat das ja zu einem Titel eines Gedichts gemacht. Geht es allein um gesellschaftliche Fragen oder lassen sich hier vielleicht auch Hinweise auf den Wahn erkennen? Quasi als gesteigerte Form der Individualität?
Dieser Spruch, also die Apriorität des Individuellen über das Ganze, der steht also tatsächlich auf einem Zettel, auf einem Manuskriptbogen, über einem Gedicht, das so anfängt, vom Abgrund, nämlich haben wir angefangen und gegangen, dem Leuen gleich in Zweifel und Ärgernis. Denn sinnlich sind Menschen in dem Brand der Wüste lichttrunken und der Tiergeist ruht mit ihnen. Das ist natürlich im Ton schon ein Gedicht, das man nicht mehr an den Beginn des 19. Jahrhunderts setzen könnte, sondern das verweist tatsächlich also tief in eine Sprache, auf eine Sprache hinaus, die vielleicht niemals sonst nochmal gesprochen worden ist. Und die Apriorität des Individuellen vor dem über das Ganze, das könnte man vielleicht tatsächlich auf, also vor allen Dingen auf diese Sprechform selbst auch anwenden. Nicht wahr? Also das ist eine so individuelle Sprechform, dass sie in keiner Totalität aufgehen kann oder dass sie über jede Totalität, über jede Ganzheit hinausweist.
J wie Jahre. Von Jahr zu Jahr. Oder Jüngling. Der Jüngling, der von Jahr zu Jahr altert und zum Greis wird.
K
Kar wie Kraniche, kehren die Kraniche wieder zu dir. Oder Kreta, das steht. Und Salamis, das Gold. Außerdem die Kräfte der Höhe.
L wie Liebe, Lebensalter, Lichttrunken.
M wie Mnemosyne oder Menons Klagen um Diotima. Oder der Mut des Dichters.
N wie notwendiger Widerstreit.
Oder wie Nüchternheit.
Absichtlich war im Laufe der Untersuchung das Wort Nüchternheit vermieden worden, das so oft zur Charakteristik nahegelegen hätte. Denn erst jetzt sollen Hölderlins Worte von dem heilig-nüchternen genannt sein, deren Verständnis nun bestimmt ist. Man hat bemerkt, dass diese Worte die Tendenz seiner späten Schöpfungen enthalten. Sie entspringen der innigen Sicherheit, mit der diese im eigenen geistigen Leben stehen, indem nun die Nüchternheit erlaubt, geboten ist, weil es in sich heilig ist, jenseits aller Erhebung im Erhabenen steht. Ist dieses Leben noch das des Griechentums? So wenig ist es das, wie das Leben eines reinen Kunstwerks überhaupt das eines Volkes sein kann. So wenig, wie es das eines Individuums ist und keines als sein eigenes, das wir im Gedichteten finden.
Die Hölderlin-Maschine. Teil 1. Familienalbum.
Ich war Hölderlin. Ich stand in Bad Homburg auf der Straße mit einer Jakobinermütze auf dem Kopf und redete gegen das Schweigen an. Ein Mann kam die Straße herauf mit einem Leiterwagen und ich fragte ihn, wer ist die Leich im Leichenwagen, um die sie alle schreien und klagen? Ich hoffe, die Erd wird ihr nicht hart, denn ich bin's selbst, den ihr da fahrt.
Die Hölderlin-Maschine, Teil 2, das Europa der Frau.
Ich war Ophelia, die der Fluss nicht gehalten hat. Nein, zurück. Ich war Diotima, die der Fluss nicht gehalten hat. Nicht die Elbe in Hamburg, nicht der Main in Frankfurt. Ich zertrümmerte die Werkzeuge meiner Gefangenschaft, den Stuhl, den Tisch, das Bett. Und wieder taufte mich zurück auf den Namen Suzette. Ich starb mit 33, Beatrice bereits mit 24. Das ist kaum zu toppen. Petrarcas Laura allerdings wurde sogar 36 und brachte 11 Kinder zur Welt. Da lassen meine 4, Henry, Henriette, Helene, Amalie, mich im Vergleich fast jungfräulich erscheinen. Kein einziges der 4, ich schwör, war von dir. Hölderlin, du eingekapselt Tier, du Trakel für Arme, du nach hinten gewandter Prophet mit deiner Griechenlandfixierung. Hölderlin, du ewig sich drehende Maschine, seit 2,5 Jahrhunderten läufst und läufst du gemäß deutscher Qualitätsstandards, die selbst in der dunklen Zeit galten. Nur hin und wieder ein Tröpfchen Öl, das war alles. Mach zu, misch den Weltenteig neu an. Gib uns Speis, gib uns Trank.
Die Hölderlin-Maschine, Teil 3, Scherzo.
Bin ich die Leich im Leichenwagen, die sie gleich hinterm Haus vergraben? Still, es tönet Stimme aus dem Sarg. Irgendwas, leider verstehe ich nicht genau was, sei stumpf und karg.
Nein, die Stimme aus dem Sarg sagt, was du getötet hast, sollst du auch lieben.
Was man eben so sagt, wenn der Tag lang ist. Aber wolltest, beziehungsweise solltest du mir nicht dein Herz anbieten an dieser Stelle? Zum Essen, meine Teure? Solltest du nicht? Ich will eine Frau sein.
Die Hölderlin-Abrissbirne, Teil 4. Pest in Buda, Schlacht um Grönland und andere Karlauer aus dem Hause Milchmüller.
Ich bin nicht Hölderlin, war nie zum Hölderlin gemacht.
Ich stand auf der kopfsteingepflasterten Straße mit einer Jakobinermütze in meiner Hand und den Kopf im Nacken und der Regen fiel mir in den offenen Mund. Ich hatte meinen Zenit erreicht, konnte auf Zuruf Verse verfassen zu einem beliebigen Thema und dieses Thema damit unsterblich machen. Quasi. Erlaubt der Sonne nicht, auf mir unterzugehen, schrieb ich zum Beispiel einer Dame auf den Unterarm, neben meine Telefonnummer. Erlaubt der Sonne nicht, auf mir unterzugehen, obwohl ich mich suche, kann ich nur den anderen sehen. Ein Fragment deines Lebens gestatt ich, mag wandern gehen, doch alles verlieren heißt auf mir die Sonne lassen untergehen.
Hölder Rindmaschine, Teil 5. Wild harrend in der furchtbaren Rüstung Jahrtausende.
Die Leiche hat ihre Schuldigkeit getan. Die Leiche kann gehen. Exit Hölderlin. Auftritt Diotima. Sie kommt, je nach Verwandtschaftsgrad, mal als Antigone, dann wieder als Elektra verkleidet. Mal im Rollstuhl, mal hat sie nur ein Gipsbein. Mal ist sie angetrunken, mal nüchtern. Mal verbittert, mal mit der Welt versöhnt. Sie hat zwar Text, hat den Text aber vergessen.
Sie hat zwar Text, weigert sich aber, den Text aufzusagen.
Sie hat zwar Text, verändert den Text aber bis zur Unkenntlichkeit.
Wir fragen, hat sie Text, so wie wir Text haben? Oder hat sie Text, weil sie Verständnis hat? Ein Verständnis, das uns fehlt?
Meinetwegen, dann hat sie eben keinen Text und sagt, was sie will.
Schauspieler sagen nie, was sie wollen. Sie wollen, was sie sagen.
Sie wachsen über sich hinaus, werden zu Lebensphilosophen auf der Bühne, weil sie bewusst annehmen, was sie ohnehin ausführen müssen.
Das ist vorbildlicher Umgang mit Schicksal. Das allein ist ihr Glück und damit auch unser Glück, da sie uns zeigen, was wir nicht vermögen.
Man muss sich in Acht nehmen vor Menschen, die auf Bestellung weinen können. Sie ziehen einen unwillkürlich in ihren Bann und dann ins Unglück.
Auf Bestellung weinen, das ist keine Kunst. Auf Bestellung nicht weinen. Das soll uns mal einer nachmachen.
A wie Antigone, B wie Bettine, C wie Caroline.
Die Günderode schreibt sich mit K.
Nicht nach 45. D wie Diotima, E wie Elektra, F wie Friederike, G wie Gundel Gaukelei, H wie Hölderlin und Ö wie Hölderlin und L wie Elderlin, Derlin, Erlin, Merlin. Ein Zauberer der Sprache. Hölder groß, Hölder klein, Hölder Riese, Hölder Zwerg, Hölderlin. So wertvoll wie ein kleines Steak.
Jetzt mit extra viel Milch.
Und einem Schuss Salmiak.
Man merkt, in welcher Zeit die aufgewachsen sind.
Als Peter Weiß noch Schullektüre war.
Und es noch richtige Sommer gab und Winter.
Die Elemente noch miteinander versöhnt waren durch Liebe.
Nicht verhöhnt durch Hass.
Und nicht durch Hass auf Abschottung und Vereinzelung getrimmt.
Anstatt durch Liebe versöhnt.
Kurz, als es noch keine Identität gab.
Nur Wandel.
Und keinen Handel.
Allerdings Sklaven.
Bedauerlicherweise.
Am Anfang war der Sklave.
Selbst im Paradies.
Irgendwer musste den Garten schließlich umgraben, die Bäume gießen und beschneiden, damit sie Früchte tragen und das Schicksal seinen Lauf nehmen kann.
Später haben sie dann Felsbrocken herbeigeschleppt.
Für das siebentorige Theben.
Und mit Philipp von Spanien geweint.
Als seine Flotte unterging.
Und dem Kaiser nach Feierabend einen Schmarrn zubereitet.
Das waren die Sklaven der Sklaven.
Die Sklaven der...
Die Frauen, du Tropf, die man so gern vergisst.
Dennoch waren es bessere Zeiten, als Hölderlin noch auf Erden weilte.
Eine jede Zeit ist besser als die, die man zu leben hat.
O wie Ordal, Ontologie, Ödipus, Ovid.
P wie Palingenese, die Wiedergeburt der Seele.
Dabei ist sie doch unsterblich, dachte ich, die Seele bei Hölderlin.
Eben weil sie sich immer wieder gebiert.
Kein Neubeginn, wie nach dem großen Hinwegspülen?
Kataklysmus.
Dem großen Ausbrennen?
Ekpyrosis.
Bange Tränen, die sich nach der Bahre sehnen. Durch Sünd entweihte Tage. Todesangst wälzt sie auf ihren weichen Lagern, wo Wollust selbst die Rute hält. Leere Schattenbilder. Dem falschen Schein gewidmete Altäre.
da der stille Mond. Und da die zufluchtsvollen Schatten, lauernde Verleumder, tolle Toren neidisch gaffen. Wir aber sind es, die gefallen, die sträflich heil verscherzen und in Grimm verwandeln.
Heidegger beantwortet ja die Frage, die wir vorhin erörtert haben, nämlich ob Hölderlin den Philologen oder den Philosophen gehört, wie ich finde, auf eine ganz interessante Weise. Er sagt, er gehört weder den einen noch den anderen, auch nicht beiden. Dieses Entweder-Oder lässt, wie immer man es entscheiden mag, den maßgebenden Sachverhalt außer Acht. Inwiefern? Insofern nicht dies nach Klarheit verlangt, wem von uns Hölderlin gehöre, sondern allein dies, ob wir im gegenwärtigen Weltalter es vermögen, dem Gedicht Hölderlins zu gehören. Ist diese verblüffende Umkehrung, also dass nicht nach der Qualität des Gedichts gefragt wird, sondern nach der Qualität des Lesers, ist das kennzeichnend für das Verhältnis von Heidegger zu Hölderlin?
Das ist sicherlich spürbar in Heideggers Auslegung. Er versucht, es zu vermögen, Hölderlin zu gehören. Das ist natürlich eine, wie es häufig bei Heidegger ist, das auf den ersten Blick relativ gewöhnliche Sprechweise, aber was ist das eigentlich, ein Vermögen, jemandem zu gehören? Ja, also wie kann ich es vermögen, einem Menschen zuzugehören oder so? Und das ist etwas, was Heidegger dort ganz bewusst so schreibt. Das Vermögen zu entwickeln, auf Hölderlin so zu hören, also in der Gehörigkeit kommt dieses Hören vor, das für Heidegger so wichtig ist, so zu hören auf einen Gedichter, auf einen Dichter, auf diesen Dichter vor allen Dingen, um ihm und dem, was er sagt, selbstverständlich anzugehören.
Q wie Quelle. Oder wie Quantenmechanik.
Stimmt. Die Quantenmechanik dürfen wir bei Hölderlin nicht vergessen. Schließlich suchte er nach dem kalkulablen Gesetz.
Und die Erde sich in gutem Gleichgewicht gegen den Himmel verhält, sodass auch das Licht, welches dieses Gleichgewicht in seinem besonderen Verhältnis bezeichnet, nicht schief und reizend täuschend sein muss. Es kommt wohl sehr viel auf den Winkel innerhalb des Kunstwerks und auf das Quadrat außerhalb desselben an.
Also Q wie Quadrat. Die Quadratur des Kreises. Eben das, was man allgemein Lebensentwurf nennt.
R wie Rückkehr oder Rückbesinnung.
Nicht zu vergessen Rausch, in der Regel glühend. Oder Religion, in der Regel apophatisch und negativ.
Ist nicht heilig mein Herz? Schöneren Lebens voll, seit ich liebe? Warum achtet ihr mich mehr, da ich stolzer und wilder, wortereicher und leerer war? Ach, der Menge gefällt, was auf den Marktplatz taugt. Und es ehret der Knecht nur den Gewaltsamen. An das Göttliche glauben die allein, die es selber sind.
Wenn wir dann die späteren Gedichte lesen, denke ich auch, dass in der Erfahrung dieser Dichtung es nicht so ist, dass man denkt, ach, das ist jetzt aber ein philosophischer Gedanke. Also es kommt natürlich darauf an, was man als philosophischen Gedanken bezeichnet, nicht wahr? Aber man kann, glaube ich, nicht sagen, ach, das klingt jetzt so wie Hegel oder das klingt jetzt so wie Schelling, also die, seine Freunde halt. Ja. Das ist eben tatsächlich das Einzigartige, wirklich das Einzigartige an diesem Dichter, dass er zwar in gewisser Weise der philosophischste wahrscheinlich deutsche Dichter ist, also Dichter deutscher Sprache oder Zunge, aber dass die Transformation des Geistes, aus dem er schöpfte, zu einer Form gefunden hat, in der die Spur dieser Transformation eigentlich verschwunden ist.
S wie siechender Säugling, wie Schiller und wie Schizophrenie.
Scardanelli nicht zu vergessen. Als Christoph Theodor Schwab Hölderlin kurz vor dessen Tod besucht und ihm einen Band mit Hölderlins frühen Gedichten mitbringt, sagt Hölderlin, nachdem er etwas darin geblättert hat:
Ja, die Gedichte sind echt. Die sind von mir. Aber der Name ist gefälscht. Ich habe nie Hölderlin geheißen, sondern Scardanelli oder Scarivari oder Salvator Rosa oder sowas.
27 Gedichte hat er gegen Ende noch verfasst und mit der Floskel mit Untertänigkeit Scardanelli unterzeichnet. Datiert sind sie mit den Jahren 1676.
Paul Gerhard stirbt.
1743.
Jean-Paul Marat wird geboren.
1758.
Robespierre wird geboren.
1849.
Edgar Allan Poe stirbt.
Oder 1940.
Rudi Dutschke wird geboren.
Wenn aus sich lebt der Mensch und wenn sein Rest sich zeiget, so ist's, als wenn ein Tag sich Tagen unterscheidet. Dass ausgezeichnet sich der Mensch zum Reste neiget, von der Natur getrennt und unbeneidet.
Zwei Tage vor der Hospitalisierung prädeliranter Zustand mit Unruhe und Halluzinieren von kleinen Tieren. Illusionäre Verkennung, Gesichtshalluzinationen. Wandelt sich das Zimmer unter der situationsformenden Kraft von halluziniertem Wein zu einer Wirtschaft? So ist der Untersucher ein Angestellter des Restaurants. Zeitweise fühlt sich der Patient durch den Untersucher behext. Der Patient sieht Gegenstände brennen, sich bewegen, fühlt Wasser über seine Füße fließen. In der Nähe sind es eher kleine, sich rasch bewegende Tiere, während an der Wand große Stacheltiere erscheinen.
Des Mordes Hauf.
Er hört's! Er hört's! Im Traume hört er's! Ich irre, würge, schlafe, schlafe! Dann entdeck ich die großen Entwürfe, die schreckensvolle Pracht, die zitternden Geister der Pforte.
Es ist gut, selber bisweilen dem Psychiater gegenüber den Analytiker zu spielen. Klammer geschlossen. Dann Reihenfolge von Gedanken auf die behaltenen Reizwörter. Ein paar Witze mit dem Dröhnen der gnostischen Formen losgedonnert bei Gott, Himmel, Teufel. Strindberg. Die Untersuchung ist für mich interessanter als für den Arzt. Er gähnt oft. Ich beobachte viel und gewinne ein ziemliches Bild von den Menschen. Einmal führe ich es aus, wenn es klarer ist. Auf alle Fälle sind die Psychophagen hier sehr menschlich, versuchen es mit naiver Schlauheit, die sie stolz Raffinement nennen.
Wir liefen die Treppe hinab, nahmen immer zwei Stufen gleichzeitig. Meine Nackenschmerzen waren wie weggeblasen.
Die Wolke im Klettergerüst löste sich auf.
Wie Zuckerwatte!
Äste schlugen gegen die grünen Fensterläden.
Wie zornige Jungen!
Eher hilflos als zornig.
Eher arm als selig.
Die Wolken
rutschten uns ins vor Staunen offene Maul.
T wie Theotopographie. T wie das träumerisch-naive.
T wie das tödlich-faktische.
Das griechisch-tragische Wort ist tödlich-faktisch, weil der Leib, den es ergreifet, wirklich tötet.
Und so ist wohl das tödlich-faktische, der wirkliche Mord aus Wörtern, mehr als eigentümlich griechische und einer vaterländischeren Kunstform subordinierte Kunstform zu betrachten.
So dass das Wort aus begeistertem Munde schrecklich ist und tötet.
Dass natürlich Hölderlins Dichtung ein Steinbruch ist für Sätze, die man bedeutungsschwer aus dem Kontext herauslösen kann und dann präsentieren kann, das ist natürlich auch klar, sicher.
U wie Unkenntlichkeit. U wie ungehörig. Unmöglich. U wie un. Ganz allgemein. Ein weiteres Privativ. Ungezogen hätte ich beinahe vergessen.
U wie Unruhe, Unrast, Unbill, Umtrieb, Umsturz.
In und um Ulm herum.
Und so weiter und so fort.
V, wie das Verständige im Unglück. Oder, passend in dem Zusammenhang, V wie Vater.
Vater der Zeit und Vater der Erde.
Vaterland und der Tod für Nämliches.
Lieblingsode der Nazis.
Öde. Dann lieber der ganz spezielle Vater, den Hölderlin mit zwei verlor.
Laplanche entwickelte übrigens die Theorie, dass die Begegnung mit Schiller, der für Hölderlin eine Art Vaterfigur war, langfristig zum Ausbruch der ohnehin in ihm angelegten Schizophrenie führte. Seine Theorie ist, dass Hölderlins leiblicher Vater überschrieben wurde, ausgelöscht, nur als Leerstelle existent, weil die Mutter 2 Jahre nach dessen Tod nochmal heiratete. Da war Hölderlin gerade 4.
Wie Weisheit des Trauers.
Wie Wahn und Wandlung.
Wie Wollen und Wähnen.
Wie Wandeln und Wirken.
Wie Wehklagen.
Wir müssen noch kurz darüber reden, was Hölderlin für unsere Zeit bedeutet.
Nichts, würde ich sagen.
Er ist aus der Zeit gefallen.
Umgekehrt, wir sind aus der Zeit gefallen. Wir stehen auf einem Berg von Rezeptionsgeschichte und meinen, alles zu überblicken. Genau darin liegt der Grund unseres Scheiterns.
Wir können nicht mal mehr Ironie.
Wir haben das letzte Werkzeug, das uns hätte retten können, stumpf werden lassen. Wir sind zum Ernstnehmen verdammt.
Hölderlin ist schon ein Phänomen des 20. Jahrhunderts. Wirklich ernst genommen worden ist er, und vor allen Dingen über Goethe und Schiller hinaus ernst genommen worden ist er erst im 20. Jahrhundert, könnte man sagen. Also tatsächlich erst eben halt mit dem Georgekreis um 1910, 1915, 1920. Ja, da beginnt eigentlich die Karriere Hölderlins als Dichter der Moderne, der er ja wirklich in gewisser Weise auch ist, also auch stilistisch, nicht wahr? Also das Fragmentarische, Bruchstückhafte und so weiter, all das weist ja auf die Moderne der Dichtung auch hin.
Nehmen Sie sich meiner an, die Zeit ist buchstabengenau und allbarmherzig. Indessen möchte ich ein Komet sein. Ich glaube, ich bin im Begriff, den gefiederten Satz vom lebendigen Brot als geschweift zu begreifen. Studiert doch selbst Ball im Sturz die Gesetze des Falls, sich vulgo versteifend auf. Manchmal möchte man schon mit Fug das Wort Gewölle konstruieren, in Klumpen ausgewirkte Nahrungsreste, Speiballen, darin die angedauten Flügel der Brüder, darüber blau brütend geziemender Himmel. Nimmt an, die Luft sei vogelfrei, und dann rotten sich Lettern gegen die Scheuche, blustern sich Silben zum Fittich empor, sprich, sind im Begriff oder fallen darunter. Denn Schnepfe heißt nun mal Blut überströmt und zuckt ihr Plunder. Die Tragik filigraner Zeichen, der analogen Bildung nämlich, droht ähnlicher Ergang. Indes, weil Mauser kommen soll und muss, der Flattersatz beim quälend mählich fassen Fuß.
X wie Xenophon. Wörtlich der Fremdklingende.
Das Angenehme dieser Welt habe ich genossen. Die Jugendstunden sind wie lang verflossen. April und Mai und Julius sind ferne. Ich bin nichts mehr. Ich lebe nicht mehr gerne.
Y wie Young Edward, dessen Nachtgedanken Hölderlin 1787 las.
Inspiration für seine Nachtgesänge.
Außerdem lernte er von Young, die eigenen Liebesnöte in ein mythologisches Gewand zu kleiden. Also Y wie Y.
Dass sich krümmt der Verstand, dass nimmer das Forschen aufgeht.
Z wie das Zeitmatte.
Das tragisch-mäßige Zeitmatte.
Das tragisch-matte Zeitgemäße.
Z wie Zorn.
Zornige Sehnsucht.
wie Zarathustra.
Stimmt, Nietzsche. Variierte er nicht Hölderlin mit dem Satz, was bleibet aber, dichten die Stifter?
Zornige Sehnsucht.
Wenn sich das Jahr geändert und der Schimmer der prächtigen Natur vorüber, blüht nimmer der Glanz der Jahreszeit. Und schneller eilen die Tage dann vorbei, die langsam auch verweilen.
Sehnsucht, Sehnsucht, Zorn!
Er aber ließ sich nicht ablenken, sondern riss sich stattdessen von uns los und taumelte in eine schmale Gasse, an deren Ende man verschwommen einige Lichtreflexe auf dem Wasser des Neckars erkennen konnte. Bruchstücke. Ein Hölderlin-Alphabet. Hörspiel von Frank Witzel. Mit Textausschnitten von Walter Benjamin, Paul Celan, Friedrich Glauser, Martin Heidegger, Norbert von Hellingrath, Franz Kafka, Heiner Müller, Gérard de Nerval, Rainer Maria Rilke, Karl Selig, Robert Walser und Peter Weiß. Sowie Auszügen aus den Festreden zur Gründung der Hölderlin-Gesellschaft am 7. Juni 1943 und unter der Mitwirkung von Peter Travny und Ulf Stolterfuth. Es sprachen Martin Bross, Isaac Dentler, Ueli Jägi, Manja Kuhl, Alf Menzer, Moritz Pliquet, Frauke Pohlmann, Peter Schröder, Michael Schütz, Merle Wasmuth, Sören Wunderlich, Werner Wölbern und Patricia Ziolkowska. Besetzung Leon Hase. Ton und Technik Josuel Teegarten, Thomas Rombach und André Buscharepp. Musik Frank Witzel. Regieassistenz Abdullah Erdogan. Regie Leonhard Koppelmann. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks 2020. Dramaturgie und Redaktion Leonhard Koppelmann.